Das Thema für heute Abend ist das Leben in den Häusern. Wollte ich gleich mal fragen am Anfang. Bei uns nennen sich die Kreise, in denen wir uns da treffen, Jups. Würde mich jetzt mal interessieren von denjenigen, die vielleicht noch nicht so sehr zu den Zwickauern gehören, wie der Andy oder so. Wisst ihr, was das bedeutet, Jups? Ja, so ist er zum Beispiel. Ja, Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Ich kürze es aber ab, okay? Ich schreibe das nicht aus. Ich hoffe, dass der Stift durchhält. Jups. Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Es ist ein Name, den ich vielleicht kurz erklären möchte. Das Wort Jüngerschaft ist uns vielleicht etwas bekannt. Ich glaube, mindestens eine Einheit um Jüngerschaft, auch in diesem E-Kurs. Ich glaube, der Matthias hatte das gemacht. Und ich möchte jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber mal so ganz kurz vielleicht ein, zwei Dinge, um es ein Stück in Erinnerung zu rufen. Und zwar lesen wir in Matthäus 28, Vers 19 und 20, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus gibt also seinen Jüngern den Auftrag, Jünger zu machen. Es geht also nicht darum, dass wir Gemeindebesucher machen oder Gottesdienstbesucher oder Mitglieder in unserem Verein oder Freunde oder Bekannte oder Interessierte, Neugierige, sondern Jünger. Und wenn wir uns die Jünger anschauen, die Jesus gemacht hat, dann sehen wir, dass diese Jünger mit Jesus zusammengelebt haben. Dass Jesus keine Termine gemacht hat, Mittwochabend, 19:30 Uhr, seid ihr wieder da, möchte ich euch was lehren und dann geht er wieder weg. Sondern die Jünger Jesu haben mit Jesus zusammengelebt. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Und da steckt schon ganz viel drin, worum es uns geht, im Jups. Jüngerschaft. Das heißt, Jesu Jünger, man könnte auch sagen, Jesu Schüler, lebten mit ihm zusammen. Sie haben sich Dinge von Jesus abgeguckt, sie haben Jesus Dinge gefragt, Jesus hat sie gelehrt. Und sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Also die wussten übereinander gut Bescheid. Und in den Prophetenschulen war das genauso. Die Prophetenschüler, sie waren auch zusammen mit dem Propheten. Und sie sind mit ihm oft umhergezogen. Und es war im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie bei Jesus und seinen Jüngern. Auch hier geht es darum, als Schüler Dinge zu lernen vom Lehrer, vom Prophetenlehrer oder von Jesus. Und als Schüler genau zuzugucken, sich verändern zu lassen und das Leben miteinander und untereinander zu teilen. Ja, und das ist es auch das, was bei uns in diesem Begriff Jüngerschafts- und Prophetenschulen drinsteckt. Wir lernen von Jesus, von unserem Herrn, von unserem König und wir teilen unser Leben miteinander. Wir wissen voneinander Bescheid. Wir tauschen uns aus, wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir helfen uns gegenseitig. All das steckt in diesem Begriff drin. Und wir wachsen in geistliche Dinge hinein. Also wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Das Ziel dieser Jüngerschaft. So zu werden wie der Lehrer. Was denkt ihr? Ist es möglich, dass wir so werden wie Jesus? Ja? Ehrlich? Geht das? Also es gibt vielleicht auf dieser Erde einen Unterschied. Jesus war frei von Schuld und Sünde. Und wir sind in dieser sündigen Natur geboren. Das unterscheidet uns von Jesus. Aber Jesus hat gesagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, da ist kein Unterschied. Ne? Und was würde es für einen Sinn machen, wenn Jesus Jünger ausbildet, die es nie schaffen, so zu sein oder so zu handeln wie er? Das wäre ja frustrierend. Da würde ich mir einen anderen Lehrer suchen, wenn ich genau wüsste, das kann ich doch nie erreichen. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Schön, dass wir uns da einig sind. Also es macht Sinn, in Jesu Schule zu gehen, von Jesus zu lernen, sich von ihm verändern zu lassen, die Dinge von ihm abzuschauen. Und es ist möglich, da hineinzuwachsen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Ich finde, es ist eine gute Motivation. Noch eine Frage möchte ich an den Anfang stellen. Wer kann ein Jünger sein? Würde ich gerne nochmal auf die Bibelstelle in Apostelgeschichte 2 zurückgreifen. Die haben wir auch schon einmal gelesen. Und zwar ist das die Pfingstpredigt, die Petrus hält, als nämlich die erste Gemeinde entstanden ist. Apostelgeschichte 2, Vers 37, 38 und 42. Ich lese es euch mal vor. Ich lese es nach der Schlachterübersetzung. Vers 37, 38 und 42. Da sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, ihr Männer, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann heißt es weiter im Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und hier steckt alles drin, was es braucht, ein Jünger zu sein. Die Leute waren ergriffen von der Predigt, die Petrus gehalten hat, von den Worten, durch die der Herr, denke ich, selber gesprochen hat. Und sie haben Petrus gefragt, was sollen wir tun? Wenn du dir die Frage schon mal gestellt hast in deinem Leben und die ernsthaft gestellt hast, dann ist das etwas Wunderbares. Danach wird sich nämlich sehr viel ändern in deinem Leben. So und so. Mit Höhen und Tiefen sicherlich verbunden. Aber jeder von uns muss an so einen Punkt, glaube ich, kommen, der ein echter Jünger sein will, der diese Frage von ganzem Herzen stellt, was muss ich tun? Diejenigen, die immer schon vorher alles wissen, bevor der Herr vorne ausgesprochen hat, bevor Jesus geantwortet hat, in Gebet gesprochen und eigentlich schon wissen, was der Herr jetzt sagt oder will. Ich weiß nicht, ob die an diesen Punkt kommen. Es braucht diesen Punkt, Herr, was muss ich tun? Dieses, wo das eigene Ich sagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, wie geht's weiter? Herr, wenn du mir nicht hilfst, wer soll mir dann helfen? Und Petrus sagt, tut Buße. Das ist der erste wichtige Punkt, um in diese Jüngerschaft, um in die Gemeinde zu starten, Buße zu tun. Buße heißt, wir kehren um. Es geht nicht so weiter wie bisher, sondern es geht jetzt anders. Nicht mehr ich bin jetzt derjenige, der bestimmt, der sagt, wo es lang geht, der seine Pläne verwirklicht, der seinen Fünfjahresplan umsetzt, sondern die Frage ist, Herr Jesus, was möchtest du? Was möchtest du in meinem Leben tun? Das ist diese Umkehr. Unser Leben steht nicht mehr unserer eigenen Herrschaft. Also alles das, was wir bei dem Thema Wiedergeburt sozusagen gehört haben, werden von Neuem geboren. Wir leben nicht mehr danach, was ich will, sondern was Jesus will. Das zweite ist, jeder von euch lasse sich taufen. Jeder von euch. Also hier ist auch niemand ausgenommen, der sich das überlegen kann, ob das was für ihn ist oder nicht. Ein Jünger ist getauft. Bei dieser Taufe hier ist die Wassertaufe gemeint. Und bei dieser Wassertaufe wird sozusagen zum Ausdruck gebracht, was bei dieser Wiedergeburt geschehen ist. Dass mein Leben jetzt unter seiner Herrschaft steht. Der alte Mensch ist ertrunken, ist tot und der neue Mensch ist aufgestanden und lebt für Jesus. Und es ist so wichtig, um ein Jünger zu sein, diesen Schritt zu gehen. Unsere sündige Natur stirbt und der neue Mensch steht auf. Das heißt, wir sind dann in der Lage, der Sünde zu widerstehen. Ich habe am Anfang gesagt, wir sündigen, das unterscheidet uns von Jesus. Aber wir sind nicht mehr schutzlos dieser bösen Macht der Sünde ausgeliefert, sondern wir haben die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Aber wir müssen uns dafür entscheiden. Diese Entscheidung braucht es. Aber wir haben die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Wir sind nicht mehr zwanghaft, diesem Fluch ausgeliefert sündigen zu müssen. Okay, der dritte Punkt. Wir empfangen den Heiligen Geist. Hier steht so, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie wir den Heiligen Geist empfangen, das haben wir auch schon gehört. Das kann bei der Wassertaufe geschehen, das kann vorher oder nachher sein, da gibt es keine ganz bestimmte Festlegung. In vielen Fällen ist es so, dass die Leute, die den Heiligen Geist empfangen möchten, das sagen und dass dann andere Gläubige, die den Heiligen Geist haben, für sie beten, ihnen die Hände auflegen, sie segnen und sie so den Heiligen Geist empfangen. Heiliger Geist kommt gerne, er freut sich, wenn er in uns sein darf, aber er braucht unsere Einwilligung. Er braucht unsere Einladung. Er braucht es, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich möchte, dass du in mir lebst, dass du mich erfüllst. Ich möchte deine guten Gaben haben in meinem Leben. Ich möchte, dass du mich ausfüllst, mich prägst, mich leitest und mich führst. Der Heilige Geist zwängt sich niemand auf. Ja, und das, was hier im Vers 42 noch steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist das, was das tägliche Leben der Jünger beschreibt. Was dieser vierte Punkt ist, ich habe den mal Jüngerschaft Leben genannt. Also was dazugehört. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt von neuem geboren, ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist und jetzt gehe ich wieder in meine Hütte und lebe da für mich. Das wird nicht funktionieren. Wir sind als Glieder Jesu füreinander bestimmt, dass wir miteinander sind, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir die Dinge gemeinsam tun, dass wir uns helfen, uns unterstützen, dass wir einander ergänzen. Also braucht es dieses in Jüngerschaft Leben, das Leben miteinander teilen, so wie es die Jünger Jesu und die Prophetenschüler getan haben. Ja. Und das ist das, was wir in den Hausgruppen tun. Wenn wir uns vorstellen, wir müssten im Gottesdienst diese Jüngerschaft leben, dann würde es, glaube ich, relativ anstrengend für so einen Gottesdienst werden. Wenn ich mich wirklich für den anderen neben mir interessiere und ich will mit dem im Gespräch sein, ich will wissen, wie es ihm geht, ich will vielleicht auch meine Befindlichkeiten mal jemand erzählen, wenn ich Hilfe brauche oder was auch immer. Im Gottesdienst ist einfach dafür nicht der Rahmen da. Natürlich gibt es Gespräche vor und nachher, aber wir brauchen das Leben in den Häusern. Wir brauchen diese Jüngerschaftsbeziehungen untereinander. Es reicht nicht aus, in den Gottesdienst zu gehen und dann eine schöne Woche zu haben, ein paar schöne Gebete zu sprechen. Das ist alles wichtig und richtig. Aber wenn wir keine Treffen haben, wo wir einander wirklich begegnen, wo wir miteinander uns austauschen, dann ist dieses Leben in Jüngerschaft nicht möglich. Ich denke, das ist soweit verständlich, oder? Wie sonst sollen wir unser Leben miteinander teilen? Also treffen wir uns in den Hausgruppen. Und was tun wir da? Um es vorwegzunehmen, wir tun ganz verschiedene Dinge. Einige haben vielleicht schon eine Ahnung oder sind ja schon in Hausgruppen. Was glaubt ihr, was vielleicht der erste und vielleicht sogar der wichtigste Punkt ist für die Treffen in den Häusern?
Gutes Essen.
Gutes Essen. Gutes Essen ist wichtig. Aber meistens beginnt es damit nicht. Bitte, Harry? Der Austausch untereinander, auch sehr wichtig, ja. Oftmals beginnt es auch mit diesem Austausch, mit Leuten, die zusammenkommen, die sich austauschen, jawohl. Ich habe meinen ersten Punkt überschrieben, wir dienen unserem Herrn. Es geht um Jesus. Ich möchte es erstmal anschreiben, dann will ich es erklären. Ich schreibe mal noch in Klammern Gott. Wir dienen unserem Herrn. Oftmals beginnen wir, nachdem wir uns begrüßt haben und nachdem wir uns kurz ausgetauscht haben, damit mit Lobpreis, mit Anbetung. Wo wir eine Zeit haben, wo wir abschalten von den Dingen, die uns vom Tag her berührt haben, die uns in Gedanken noch beschäftigen, wo Sorgen noch da sind, vielleicht Überlegungen, was heute alles gut war, was nicht so gut war. Und wir beginnen damit, eine Zeit zu haben vor Jesus, vor unserem Herrn und mit ihm sozusagen Gemeinschaft zu haben. Bei all dem, was wir tun als Gemeinde, als Jups, was auch immer, ist immer das Wichtigste, dass es um Jesus geht. Es geht nie zuerst darum, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich einen tollen Abend habe, dass mein Konzept aufgeht, was auch immer, sondern es geht immer darum, Jesus, was möchtest du heute Abend? Was gefällt dir? Was soll heute Abend geschehen? Was hast du für uns heute? Und selbst bevor diese Frage kommt, was hast du für uns heute, geht es erstmal darum zu sagen, was habe ich heute, Jesus? Damit meine ich Lob und Dank. Wir beginnen oft damit, Danke zu sagen und ihn zu loben und ihn zu preisen, ihn anzubeten, dass er unser Herr ist, dass er unser König ist. Im Psalm 100 heißt es, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu Gott kommen, in seine Gegenwart, dann treten wir ein mit Danken und mit Loben. Und das ist schon die erste Demutsschule. Zu sagen, Jesus, ich lobe dich jetzt. Jesus, ich danke dir jetzt. Bevor ich erzählen kann, was ich heute wieder Schlimmes erlebt habe, danke ich dir erstmal, Jesus, und lobe dich erstmal. Und ich erhebe dich und ich bete dich an. Und damit wird mein innerster Mensch schon ganz schön geknechtet, ne? Weil da hat er erstmal zu schweigen, dass es hier drückt und da wehtut und mir mein Arbeitskollege heute wieder das und jenes getan hat. Das muss erstmal warten. Und das hilft uns ganz sehr, wegzusehen von unseren Problemen, wegzusehen von den Dingen, die eben nicht so gut sind. Und es hilft uns ganz sehr, unseren Blick auf Jesus zu richten. Ich kann mich erinnern an einen Abend, wo ich gesagt hatte, wir wollen heute mal anfangen, mal nur Danke zu sagen. Das ging bis zum zweiten Lied ungefähr. Also wir haben angefangen mit Dankesagen, dann haben wir ein Lied gesungen, ein Dankeslied, dann haben wir noch ein Stück gebetet und dann kamen schon die ersten Bitten wieder. Was glaubt ihr, wie schwer das ist? Es war trotzdem ein guter Abend und ich habe da auch dann nicht sozusagen die Sache abgebrochen, obwohl ich kurz überlegt hatte. Es waren jetzt keine Bitten, ach Herr, schenk uns doch das und jenes, aber es waren Dinge, wo wir schon wieder beim Bittesagen waren. Und ich habe dann die Woche drauf, habe ich wieder so gesagt, wir fangen heute mal an mit Danken. Und ich weiß nicht, ob es von euch jemand gemerkt hat, aber letztes Mal sind wir da mit nur leider bis zum zweiten Lied gekommen. Vielleicht schaffen wir es heute ein Stück weiter. Und wir hatten eine sehr, sehr lange Zeit des Dankens und des Lobens. Also irgendwie, dass ich das nicht verdonnert habe oder mit der Brechstange erzwungen habe, denke ich, war in dem Moment gut, weil ich möchte an niemanden verletzen. Und wenn dann jemand denkt, wenn ich jetzt eine Bitte äußere, dann ist es falsch und jetzt habe ich was falsch gemacht im Jobs. Darum geht es ja überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir Dinge lernen, anders zu tun, als wir es vielleicht gewohnt sind. Und wir hatten eine sehr lange Dankes- und Lobpreiszeit, wo wir nur Danke gesagt haben. Das braucht ein Stück Anlauf, dass dieses Danke, dass es von den Lippen kommt und dass uns dann auch Dinge einfallen. Oftmals gibt es mehr Dinge, die uns einfallen, wo wir überall noch ein Wunder brauchen. Was auch für Jesus kein Problem ist. Aber zu sagen, wofür können wir heute alles Danke sagen? Was hat Gott in unserem Leben getan? Heute, gestern, letzte Woche, letztes Jahr. Und es war so eine gute Zeit. Und die Gegenwart Gottes war so da. Viel mehr als an dem Abend vorher. Wenn im Psalm 100 steht, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, geht ein zu seinen Toren mit Danken, dann sollten wir das nicht unterschätzen, wie sich die Tore des Himmels öffnen, wenn wir Danke sagen. Und wie sehr seine Gegenwart da kommen kann. Es liegt nie daran, dass er nicht kommen will, sondern dass er manchmal einfach nicht kommen kann, weil andere Dinge von unserer Seite aus da entgegenstehen. Also ich mache euch Mut, am Anfang eine Zeit wirklich einzuräumen, wo ihr Danke sagt. In euren persönlichen Gebeten, in eurer persönlichen Zeit, aber auch in den Jobsabenden. Wir danken ihm für die Dinge, die er getan hat. Was ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wir sprechen aus, wie wunderbar er ist. Eigentlich könnte man denken, das können wir uns eigentlich sparen. Jesus weiß, wie wunderbar er ist. Also warum soll ich das jetzt extra nochmal sagen? Aber es ist wichtig, dass wir das aussprechen. Dass erstens mal unser Mund es ausspricht, dass unser Innerstes es hört, dass wir selber es hören, dass wir selber es glauben. Und wir tun damit den Mächten und Gewalten in der sichtbaren und unsichtbaren Welt verkündigen, dass Jesus wunderbar ist. Das geschieht durch die Gemeinde und die Gemeinde sind wir. Und wenn wir es nicht verkündigen, wer verkündigt es dann? Die Schöpfung verkündigt es noch. Aber es ist die Aufgabe unserer Gemeinde zu verkündigen, dass unser Herr wunderbar ist, dass er groß ist, dass er mächtig ist, dass er schön ist, dass er liebevoll ist. Und all die wunderbaren Eigenschaften. Wir sprechen das aus. Wir sagen es ihm und tun die Dinge kund. Und dann suchen wir seine Gegenwart. Wir laden ihn ein, bei uns zu sein, uns zu erfüllen. Und Gottes Wort sagt, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich dann von uns finden lässt. Und das werden wir spüren. Wir werden es erleben, dass er da ist. Und in der Gemeinschaft geht es viel einfacher. Da habe ich den Vorteil, dass ich Gitarre spielen kann. Also ich kann auch zu Hause für mich alleine eine Lobpreiszeit haben, die auch gut ist und wichtig ist. Aber in Gemeinschaft ist es schöner. In Gemeinschaft ist es leichter. Mir fällt es an so einem Jobsabend wesentlich leichter, in eine längere Zeit in Anbetung zu sein, wie wenn ich für mich ganz allein bin, wo dann schon wieder Gedanken ablenken, wo andere Dinge schon wieder wichtig sind. Aber mit Geschwistern zusammen, finde ich, ist es leichter. Und da singen und reden wir nicht nur für uns, sondern da hat der andere noch was, was das ergänzt, was das noch mit unterstützt. Und es ist wunderbar. Dann ist es oft so, dass wir aus Gottes Wort lesen, dass zu dem, was wir singen und sagen, dass auch Bibelverse mit vorgelesen werden. Der Heilige Geist gibt dann ganz oft uns Bibelverse, die dazu passen oder die irgendwie wichtig sind, die mit dazugehören, so dass es eine wunderbare Mischung ist aus Singen, aus Beten, aus Bibellesen, aus Zeugnis geben. Also das ist eine wunderbare Mischung, die, glaube ich, wie so ein Wohlgeruch auch zum Herrn aufsteigt, wo er sich drüber freut. Und gerade wenn wir uns an Gottes Wort dabei halten, da laufen wir auch nicht so sehr Gefahr, dass wir irgendwas erzählen, sondern wir sagen die Dinge, die Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort hat die Kraft, alles das auszuführen, wovon es spricht. Also etwas Mächtigeres, ein mächtigeres Wort als das Wort Gottes gibt es nicht. Und in so einer Anbetungszeit dieses mächtige Wort auszusprechen und daran zu glauben, dass sich dieses Wort erfüllt, das hat enorme Kraft. Ein Bibelvers, den wir vielleicht mal gemeinsam aufschlagen können, ist 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich lese es nochmal. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Was bedeutet denn das nun wieder? Heißt es, dass wir keine Kapuze aufsetzen dürfen? Wie stellt ihr euch das vor? Mit aufgedecktem Angesicht.
Na, dass ein gewisser Schleier entfernt wurde.
Ein Schleier wurde entfernt, ja.
Gottes Licht scheint, die geistliche Decke ist weggenommen.
Ja, die geistliche Decke ist weggenommen.
Keine Maske.
Keine Maske. Das war auch das Erste, was mir eingefallen ist. Jemand, der ein bedecktes Angesicht hat, hat entweder einen Schleier drum oder hat eine Maske auf. Und mit aufgedecktem Angesicht, was könnte das heißen? Wahrhaftig, mit ehrlichem Herzen. Nichts verschleiert, keine Masken. So wie wir sind, pur. In einer großen Menge von Leuten, vielleicht im Gottesdienst sonntags, da kann ich vielleicht eine Maske aufhaben. Das wird vielleicht nicht mal bemerkt. Aber glaubt mir, wenn man sich jede Woche trifft, und es gibt es nicht nur Freitagabende, wo es uns gut geht. Wir verlieren unsere Masken. Schneller oder weniger schnell. Schmerzhaft oder weniger schmerzhaft. Aber wir verlieren sie. Und das ist gut. Und am besten ist es, wenn wir die Masken gleich absetzen. Das ist vielleicht nicht leicht. Manche Masken haben sich schon ganz schön verfestigt auf unserem Gesicht. Und mancher Schleier tut vielleicht auch ein Stück weh beim Abnehmen. Aber keiner kennt uns so gut wie Jesus. Ihm können wir nichts vormachen. Wir können vielleicht unseren Geschwistern noch was vormachen, aber das, wie schon gesagt, das geht bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn wir die Herrlichkeit Jesu anschauen wollen, dann können wir die Masken absetzen und den Schleier wegnehmen. Und das ist gut, dass wir das tun. Und das ist wichtig. Wir sind, wie wir sind. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Und gerade dort, wo wir uns vielleicht schämen, weil wir dort vielleicht schwach sind, dort ist der Raum dafür Veränderung. Und wo kann echte Veränderung geschehen? Was denkt ihr? Wo geschieht Veränderung? In der Gegenwart Gottes, ja. Und in dem Moment, wo wir unseren Schleier wegnehmen und mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, geschieht Veränderung. Werde ich heil, geschieht Heilung, geschieht Wiederherstellung, geschieht Reinigung. All diese wunderbaren Dinge, die wir nicht selbst aus uns hervorbringen können, die nur er tun kann, die geschehen in seiner Gegenwart, wenn wir das wollen, wenn wir den Schleier wegnehmen, wenn wir die Maske absetzen, wenn wir sagen, Herr Jesus, so bin ich hier. Ganz ehrlich, ohne dass ich dir was vormachen kann. Und ich will auch meinen Geschwistern nichts vormachen. Irgendwann werden sie dahinter kommen. Bitte verändere mich. Jeder braucht es. Und keiner wird lachen. Keiner wird mit dem Finger zeigen. Sondern jeder wird sich überlegen, oh ja, und bei mir vielleicht auch oder hier. Das heißt nicht, dass Verdammnis über uns kommt. Wenn wir in seiner Gegenwart heil werden, dann ist es eine Heilung, die voller Freude geschieht. Die vielleicht manchmal ein Stückchen wehtut, aber nicht so weh wie diese Masken aufzuhalten und diese Schleier. Nicht so wie, als wenn wir immer unseren Geschwistern was vormachen müssten. Oder wenn wir mit Wunden durch unser Leben gehen, die Jesus heilen möchte. Wir lassen die Masken fallen, wir sind ehrlich zueinander und wir schauen auf Jesus. Und in seiner Gegenwart geschieht Heilung, Wiederherstellung, Befreiung. Wir empfangen all das, was wir dringend brauchen. Wir schauen auf Jesus, haben wir schon oft gehört. Wie geht das denn nun eigentlich so richtig? Er ist ja jetzt nicht hier, dass wir ihn so richtig angucken können. Wie schauen wir denn auf Jesus? Steht nicht in der Bibel, dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen? Was denkt ihr? Wie könnten wir das hinkriegen? Wie machst du das, Hannelore? Du schaust in sein Wort. Okay. Auf Jesus schauen heißt also auch auf sein Wort schauen. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort Gottes. Wenn wir auf das Wort Gottes schauen, auf die Zusagen, die uns das Wort Gottes macht, auf die Verheißungen, auf die Dinge, die in seinem Wort stehen, dann ist es eine Möglichkeit, auf Jesus zu sehen, ja. Proklamation. Das Wort Gottes proklamieren. Auch ein wichtiger Punkt, ja.
Und Anbetung.
Ja.
Also indem ich ihm wirklich sage, wie er ist.
Indem ich Jesus sage, wie er ist, ja. Seine Eigenschaften, sein wunderbares Wesen beschreibe. Ja, das ist auch auf Jesus sehen. Aber ich muss nochmal auf die erste Aussage zurückkommen, die ich getroffen habe, dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen. Dürfen wir uns vorstellen, wie er aussieht? Ja. 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 Er wird ja sogar beschrieben in der Bibel, sein Aussehen. In der Offenbarung zum Beispiel werden gewisse Teile des Aussehens von Jesus beschrieben. Ich glaube, dieses, dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen, das beschreibt es, dass wir keine Statue gießen und dann Jesus reinschreiben und dann vor dieser Statue niederfallen. Ich glaube, dass das damit gemeint ist. Dass wir uns kein Bildnis machen, keine Statue oder kein Bild aufhängen irgendwo, vor dem wir halt niederfallen, sondern dass wir Jesus als diesen lebendigen Gott anbeten, der für uns jetzt hier nicht sichtbar ist, aber der da ist. Und sich vorzustellen, wie Jesus aussieht, wenn man guckt, wie die Offenbarung ihn beschreibt oder so, mit Augen wie Feuerflammen zum Beispiel oder ähnliche Sachen, das dürfen wir schon. Ja. Und so kann man auch in dieser Anbetungszeit sich vorstellen, wie Jesus aussieht, wie schön er ist, wie wunderbar er ist, wie seine Augen feurig sind und wie er für uns brennt und uns lieb hat. Wie stark er ist. Also wir haben jetzt viel zusammengetragen. Mir ist es wichtig, dass wir nicht nur eine Floskel hören, auf Jesus sehen, sondern dass wir irgendwie verstehen, wie mache ich das praktisch? Wenn ich jetzt auf Jesus sehen soll, was mache ich dann? Ne? Also, dass ich mir vorstelle, wie er ist, dass ich mir sein wunderbares Wesen vorstelle, dass ich in Gottes Wort schaue, wie Gottes Wort ihn beschreibt, dass ich mir vor Augen halte, welche wunderbaren Verheißungen er sozusagen für mich bereithält und wie er reagieren würde. All diese Dinge bedeutet, auf Jesus zu sehen, weil der Fokus dann Jesus ist. Was er ist, was er tut, was er bewirken kann, wie er denkt, und damit schaue ich weg von mir. Und das ist der wichtige Punkt. Weg von mir zu sehen. Weil wenn ich auf mich sehe, dann sehe ich meine Fehler. Dann sehe ich, wie schwach ich oftmals bin. Wie oft ich schon versagt habe. Was mir alles schon passiert ist. Und was ich alles noch machen muss. Und was da noch kommen könnte. Und wo ich überall und hier und da. Und das zieht uns immer weiter runter. Wir haben keine Möglichkeit, dort selber rauszukommen, wenn wir uns einmal damit befassen, auf uns zu schauen, und wer wir und was wir kommen aus diesem Strudel nicht raus. Wir können uns nicht wie Münchhausen an den Haaren herausziehen. Ich gleich gar nicht, aber ihr könnt es auch nicht. Und es braucht diesen Perspektivwechsel. Auf Jesus zu sehen, weg von uns zu sehen, das ist das Wichtige. Okay. Ein Satz habe ich mir noch aufgeschrieben. Das, was du beständig und intensiv betrachtest, das wird in dir groß werden. Das wird in dir Gestalt annehmen. Und das passt auf viele Dinge. Also selbst wenn jemand Fußball mag oder so und er schaut sich immer Fußball an und geht zu den Spielen und spielt selber, dann ist Fußball in seinem ganzen Leben drin. Und wenn wir uns wirklich mit seinem Wort beschäftigen, mit seinem wunderbaren Wesen, dann ist er in uns drin und dann kann er die Dinge verändern und dann werden wir Jesus ähnlicher. Also das, was du beständig und intensiv betrachtest, das wird in dir groß. Der zweite Punkt im Jobs. Jeder hat etwas. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 14, Vers 26. Da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Oh, Entschuldigung. 1. Korinther 14. Ich muss gleich korrigieren. Ja. 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Jeder von euch hat etwas. Deshalb ist es so gut, wenn wir in Gemeinschaft sind. Wenn ich allein bin, habe ich nur ein was. Wenn ich mit anderen zusammen bin und jeder hat etwas, dann sind so viele Dinge da, die für mich gut sind an dem Abend und die wir miteinander besprechen können und die wir gemeinsam erleben, dass es viel schöner ist, in dieser Gemeinschaft das zu erleben. Hier sind Dinge aufgezählt, ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Ich weiß nicht, ob das ja abgeschlossen ist. Vielleicht gibt es da auch noch andere Dinge, ein Erlebnis, vielleicht ein Bild, keine Ahnung was. Aber ich glaube, der Fokus, der hier drauf liegt, ist, dass jeder etwas hat, wenn wir zusammenkommen. Und dass alles zur Erbauung geschieht, wie es dann in den letzten 3 Worten heißt, alles oder 4 Worten, alles geschehe zur Erbauung. Das heißt, wir brauchen uns gegenseitig, der Austausch untereinander ergibt sozusagen das Gesamtbild. Was wichtig ist, ich kann nur dann etwas haben, was ich austeilen kann, wenn ich es mitbringe. Also wenn ich zum Jups gehe und dann sage, schön, jeder hat etwas, was hast denn du? Wie jetzt? Was habe ich? Bauchschmerzen oder was jetzt? Jeder hat etwas, das bedeutet, dass ich vorher, bevor wir uns treffen, was empfange, was ich mitbringen kann, was ich austeilen kann. Sonst habe ich nichts. Oder ich habe Glück, dass ich dort noch was empfange. Passiert auch oft, ist auch schön. Aber wichtig ist deshalb, dass wir jeder für uns eine persönliche Zeit mit Gott haben. Möglichst jeden Tag. jeden Tag eine persönliche Zeit mit Gott, wo wir mit ihm reden, wo wir beten, wo wir Bibel lesen, wo Gott uns Dinge erklären kann, wo wir ihn Dinge fragen können. Ich habe nicht jeden Tag gleich viel Zeit. Es gibt Tage, wo ich mehr Zeit habe und welche, wo ich weniger Zeit habe. Aber ich habe mir jeden Früh eine feste Zeit gesetzt, wo ich bete und wo ich die Dinge des Tages mit Jesus bespreche und ihm hinlege. Und manchmal, wenn ich mehr Zeit habe, dann lese ich Dinge in der Bibel oder so. Das ist unterschiedlich. Aber wenn wir etwas austeilen wollen, müssen wir vorher was empfangen haben. Wisst ihr, wie anstrengend es ist, Sachen auszuteilen, die wir eigentlich gar nicht wirklich empfangen haben? Also wenn wir dann aus uns was rausquetschen, irgendwie müsstest du jetzt was sagen oder müsstest jetzt auch mal was vorlesen oder so, aber es ist eigentlich nichts da. Also was. Und dann bemühen wir uns so ein bisschen, das ist anstrengend, das macht eigentlich keinen Spaß und das ist komisch manchmal. Und es ist auch nicht wirklich von Gott geboren. Gut ist, wenn wir persönlich eine Zeit mit ihm haben und dass er uns dort Dinge schenken kann, dass wir dort Dinge empfangen können, die wir dann austeilen können, wo wir sagen können, das habe ich erlebt, das habe ich verstanden, das habe ich gelesen. Das ist mir noch ein Gebet eingefallen, das möchte ich euch gern mitteilen und euch sagen. Und so ist es wunderbar, wenn da jeder was hat. Es ist vielleicht ein hoher Anspruch, aber lasst uns doch ruhig dieses Ziel ins Auge nehmen. Und wenn ich mal nichts habe im Jups, dann ist es auch nicht schlimm, muss ich mich deshalb nicht schlecht fühlen. Aber es ist wunderbar, wenn ich aus meiner Zeit was mitbringen kann und wenn ich andere dadurch ermutigen kann. Und 100% nehme ich für mich selber was mit. Wenn wir Dinge austeilen, empfangen wir auch wieder Dinge. Das ist so der Strom, der da fließt. Wir empfangen etwas, wir geben es weiter und wir werden wieder neu gefüllt. Wenn wir das nur für uns behalten, dann fließt dieser Strom auch nicht. Und wenn ich nur austeile und nichts empfange, kann der Strom auch nicht weiter fließen. Aber so ist es ein wunderbarer Strom, der uns selber ermutigt und unsere Geschwister. Und ich habe persönlich die Verantwortung dafür, etwas zu empfangen. Also ich kann nicht in den Jupsabend gehen und kann sagen, na, hoffentlich hat sich mein Jupsleiter gut vorbereitet. Hoffentlich hatte er eine gute Zeit mit Gott diese Woche, dass wir was davon haben. Hoffentlich war er viel vor dem Herrn. Sondern ich persönlich bin dafür verantwortlich, etwas zu haben. Und das kann ich nicht auf meine Geschwister abwälzen. Ja. Und wenn wir schon mal beim Leiter sind, der Leiter hat sozusagen dafür zu sorgen, dass der Heilige Geist das tun kann, was er tun möchte. Also dass nicht sozusagen dann immer die Frau Müller, Meier oder Schulze den Abend schmeißt und mit den Dingen prägt, die sie auf dem Herzen hat, sondern dass wir gemeinsam hören, was möchte der Heilige Geist heute tun? Was ist heute wichtig? Was ist heute dran? In welche Richtung beten wir? Was ist heute dran? Und wenn es dann komisch wird, dann ist es die Verantwortung von der Leitung, zu sagen, Moment, ich glaube, wir kommen mal zu dem zurück oder wir gucken mal hier. Aber ich, der ich dort in Jups hingehe, habe die Verantwortung, persönlich eine Zeit zu haben mit Jesus und meine Geschwister auch mit den Dingen zu ermutigen, die mir Jesus schenkt. Okay, der dritte Punkt. Wir lernen, in geistlichen Gaben zu wachsen. Geistliche Gaben. Das beginnt damit, dass wir lernen, laut zu beten. Das ist etwas, was ja auch schon hier gelernt wird, sozusagen, wenn wir am Anfang vom E-Kurs zusammen beten, wo auch der Jan oder der Frank schon oft gesagt hat, versucht bitte alle mitzubeten. kurz eher zu beten, aber euch mit dran zu beteiligen. Je mehr Leute da sind, desto schwieriger ist es, einen Mund aufzumachen und laut zu beten. Deshalb fällt es in der kleinen Gruppe leichter. Und da ist in Jobs eine gute Möglichkeit, das zu lernen, vor 10, 12 Leuten laut zu beten. Gemeinsam in einer Gebetsgemeinschaft zu sein, sich abzuwechseln, an einem Thema zu bleiben. Ich habe mal als Stichwort mein Gebetsorchester hier aufgeschrieben. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Ein Orchester lebt davon, dass es verschiedene Instrumente hat. Und die Instrumente klingen alle ein bisschen anders. Aber gemeinsam ergibt es einen richtigen Wohlklang. Vorausgesetzt, sie spielen alle in derselben Tonart. Zum Beispiel. Ne? Das heißt, es ist gut, dass jeder mitbetet, dass jedes Instrument, jede Stimme mitgehört wird, sich daran mit beteiligt, dass es ein Wohlklang ist. Aber wir müssen auch irgendwo in der richtigen Tonart zusammenkommen. Also das heißt, wenn wir jetzt über ein bestimmtes Thema beten, dann ist es hilfreich, wenn wir gemeinsam da auch ein Stück an diesem Thema dranbleiben. Und jeder so, was er dazu auf dem Herzen hat, mitbetet, was der Heilige Geist ihm schenkt, was jetzt mit gebetet werden kann. Und komisch ist es dann vielleicht manchmal, wo es dann vielleicht nicht mal ganz so ein wohlklingendes Orchester ist, wenn da jetzt dann jemand mit einem völlig anderen Thema reinhaut oder so. Das ist jetzt erstmal nicht furchtbar schlimm. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, da wird niemand ausgeschimpft, das hast du falsch gemacht. Aber wenn wir im Gebet in eine bestimmte Sache durchbringen wollen, eine bestimmte Sache erreichen wollen, dann müssen wir uns im Gebet auch ein Stück eins machen. Das heißt, in derselben Tonart irgendwo da beten, ne? An einem bestimmten Thema dranbleiben und da nicht mal rechts, mal links, mal hoch und runter oder ich bringe meine Liste mit, was ich schon immer mal alles abbeten wollte mit meinen Geschwistern oder so. Ne? Wenn es da Dinge gibt, dann kann ich das sagen. Kann ich sagen, wir könnten heute Abend mal dafür beten. Ich bräuchte hier dringend Gebet, so und so. Und dann machen wir das aber alle. Ne? Also mir geht es darum, dass wir lernen, die Dinge gemeinsam zu tun und dass wir uns da eins machen in den Dingen. Und dass wir da in einem gewissen Strom folgen, wo wir dann merken, jetzt geht's in die Richtung, jetzt beten wir in die Richtung. Und dann bleiben wir gemeinsam dran. Falls es kompliziert klingt, das ist eigentlich nicht sehr schwer. Wenn man auf den anderen hört, wenn man auf den Heiligen Geist hört, wenn man das ein Stück gelernt hat und wenn ich auf meine Geschwister höre, da muss es schon dumm zugehen, wenn ich da was völlig anderes reinhaue. Aber dieses Gebetsorchester ist eine wunderbare Sache. Und es ist auch gut, wenn wir kurz beten. Oftmals hat jemand neben mir einen ähnlichen Gedanke, den er dort anfügen kann. Und so kommt ein Gedanke zum anderen, ein Gebet zum anderen. Und so ergibt sich dieser Strom. Aber wenn ich 10 Minuten lang bete, dann sind meine Geschwister nicht mehr dabei. Oder sie sind gedanklich irgendwie woanders. Oder das fällt schwer, das dann durchzubringen, was eigentlich der andere noch beten wollte oder sollte. Okay, also wir lernen gemeinsam zu beten, in geistliche Dinge hineinzuwachsen. Auch die ganze Sache mit Lobpreis. Auch wenn wir in der Jobsgruppe nicht die besten Musiker haben, können wir trotzdem gemeinsam Lobpreis machen. Und auch dort können Anfänger mit lernen, da sich mit ranzuhängen an jemanden, der schon etwas erfahrener ist. Dabei geht es darum, auf den Heiligen Geist zu hören. Wo sind wir jetzt vom Thema her? Was ist jetzt gut? Was spielen wir jetzt für ein Lied? Die Lieder so zu spielen, dass die anderen mitsingen können. Es geht ja nicht darum, sich zu präsentieren, wie toll man schon spielen kann, sondern die anderen anzuleiten im Lobpreis. Das sind auch geistliche Dinge, die hier mit geübt werden können. Und wenn da mal was schief geht, ist es nicht schlimm. Wir sind ja als Jünger Lernende. Wir können hier lernen, Gottes Wort zu lehren. Wenn der Herr mir was erklärt hat, wenn ich in der Bibel was gelesen habe, dann kann ich das weitergeben. Dann kann ich da lernen, die Dinge, die mir wichtig geworden sind, wo Gott mir Dinge erklärt hat, wo in meinem Leben eine Veränderung stattgefunden hat, die weiterzugeben. Und es ist auch oftmals in der kleinen Gruppe leichter wie in der großen Gruppe. Und im E-Kurs leichter wie in der Gemeinde. Dann haben wir dieses ganze Thema Geistesgaben. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. Ich lese das mal vor. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wunderwirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ich habe jetzt ganz oft gelesen, einem anderen aber, einem anderen aber. Das ist mir richtig sehr aufgefallen jetzt beim Lesen. Also da sehen wir wieder, wie schön das ist, wenn wir viele Leute sind. Weil ich bekomme nicht alles vom Herrn und es ist gut so. Ich würde das vielleicht gar nicht verkraften, alles zu haben. Aber jeder hat etwas und jeder hat auch diese Gnadengaben. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Gnadengaben der Heilung, Wunderwirkung, Weissagung, Arten von Sprachen, Auslegungen, Unterscheidung der Geister. Es ist wunderbar, was der Heilige Geist uns alles geben kann und möchte. Und es ist gut, dass er das an uns alle austeilt und dass wir uns in diesen Dingen üben können. Ja. Und beim Üben passieren natürlich auch manchmal vielleicht Fehler oder Sachen, die, wo wir vielleicht jetzt noch nicht so ausgeprägt manche Dinge tun können. Und da finde ich, ist dieser Abend oder dieser Jobskreis eine gute Möglichkeit, da auch Dinge zu üben und auch mal die anderen drauf schauen zu lassen, sozusagen bei gewissen Dingen, dass wir sagen können, okay, das hast du jetzt gehört, das hast du jetzt gesagt, jetzt lass es uns mal gemeinsam am Wort Gottes prüfen, haut es hin, ja oder nein, passt das? So können wir Leute ermutigen oder auch manchmal eine Korrektur vornehmen, dass wir sagen, hör mal, das ist zwar gut, dass du das gehört hast, aber das passt mit Gottes Wort nicht zusammen. Und an Gottes Wort muss ich nun mal alles messen. Gottes Wort ist der Maßstab. Und die Prophetien oder Weissagen oder was auch immer, die von Gott kommen, die passen immer mit seinem Wort zusammen. Also an seinem Wort können wir die Dinge immer überprüfen. Und da ist es gut, wenn wir uns untereinander haben, um diese Dinge auch zu üben und zu trainieren. Diese Gaben werden gegeben zum Nutzen aller. Das ist gut. Also nicht nur für mich, deshalb ist es auch wichtig, dass ich sie austeile. Zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Einmal zur eigenen Erbauung, aber auch zur Erbauung von den anderen. Das lesen wir dann in 1. Korinther 14. Und damit alle etwas lernen. Damit alle weiterkommen. Deshalb teilen wir diese Dinge miteinander und wir lernen dort noch stärker hineinzuwachsen. Ist das soweit verständlich? Mal noch eine kleine Anmerkung von mir. Ich glaube, dass es mindestens 3 Geistesgaben gibt, die jeder von uns haben kann, die Gott jeden von uns geben will. Einmal ist es die Gabe der Sprachenrede, das Sprachengebet. Paulus sagt, ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Und es geht dann an dieser Stelle mehr aber noch, dass ihr weissagt. Weissagung, also wenn wir alle in Sprachen reden sollen und dass es noch mehr und noch besser ist, wenn wir weissagen, dann ist es auch eine Gabe, die wir alle haben können. Und es steht in Gottes Wort, dass wer in Sprachen redet, er auch beten soll, dass er es auslegen kann. Also da haben wir die 3. Geistesgabe sozusagen, die Auslegung der Sprachen. Auch das ist eine Gabe, die jeder von uns haben kann. Wie könnte man denn lernen, ein Sprachengebet auszulegen? Könnte denn das funktionieren? Oder ist es was, wo wir beten und dann schenkt uns das Gott und dann bringen wir das? Was denkt ihr? Also du redest in Sprachen und deine Frau legt es aus, zum Beispiel. Also das kann alles so passieren, dass du in Sprachen redest und deine Frau bekommt die Auslegung dafür und kann das aussprechen. Das kann sein. Wir können Gott fragen. Das ist auch wichtig, dass wir das tun. Was hat es bedeutet? Was ist das? Aber eine gute Möglichkeit, es zu trainieren, ist, eine Zeit lang in Sprachen zu beten und dann in Deutsch zu beten. In deiner Muttersprache. Ich denke mal, dass es bei uns allen Deutsch ist. Ja. Und oftmals ist es so, dass was wir dann in Deutsch beten, dass es oftmals damit zu tun hat, was wir vorher an Sprachen gebetet haben. Weil auch das über unseren Geist kommt und der macht dann meistens nicht den übelsten Schwenker nach rechts oder links, sondern wenn wir das im Fluss beten, in Sprachen und beten dann in Deutsch weiter, dann hat es oftmals ganz viel damit zu tun. Ich will mich da nicht immer festlegen, dass es immer genauso sein muss, aber das ist eine Möglichkeit, es zu trainieren. Viel in Sprachen zu beten und dann in Deutsch zu beten. Und wir machen das auch manchmal, wenn wir gemeinsam beten, dass wir mal 5 Minuten, 7 Minuten, ruhig eine längere Zeit in Sprachen beten, dann sind wir still und dann spricht jeder noch was aus. Und das sind oftmals die Dinge, die dann der Heilige Geist in Sprachen vorher gebetet hat. Und es ist wunderbar, was da so in dieser Runde zusammenkommt und wie das oftmals passt, was das für ein wunderbares Bild dann ist, wie viel Ermutigung da drin ist und wie wir da wirklich merken können, dass Gott real ist und dass er durch uns redet. Der 4. Punkt ist Lehre aus Gottes Wort. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil in unseren Hausgruppen. Im Römer 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also, warum ist es wichtig, dass Gottes Wort verkündigt wird? Weil Glaube aus der Verkündigung kommt. Bei mir steht als Anmerkung bei dem Wort Verkündigung aus dem Gehörten. Also es ist wichtig, dass ich das Wort Gottes höre, dass in mir Glauben entstehen kann. Wenn ich das Wort Gottes nicht höre, kann ich nicht an dieses Wort glauben. Denke ich, eine ganz logische Sache. Also wenn ich es hören will, muss es mir jemand sagen. Ich kann es auch laut selber vorlesen. Das geht auch. Aber dieses Gottes Wort hören, dass das Glauben in uns hervorbringt, ist deshalb so ein wichtiger Bestandteil, weil wir, wenn wir für uns Gottes Wort laut vorlesen, dann hören wir das Wort und das ist gut. Aber wir hören, wenn wir Lehre hören, auch oftmals noch dazu, was Gott dazu offenbart hat. Also sozusagen eine Art Auslegung des Wortes Gottes. Was Gott damit gemeint hat, was wir darunter verstehen können. Und das ist noch mehr, wie das Wort nur vorzulesen. Wobei ich es nicht entkräften möchte, dass dieses Wort Kraft hat, wenn wir es laut vorlesen. Aber wenn wir es noch verstehen, weil jemand dazu sagt, was es bedeutet, weil Gott in eine Offenbarung über dieses Wort geschenkt hat, das ist natürlich noch mehr, das geht noch tiefer, das prägt sich in mir viel mehr ein und das fördert natürlich meinen Glauben noch wesentlich mehr. Also ist es wichtig, dass wir Gottes Wort lehren, dass wir es gelehrt bekommen, dass wir es hören, dass wir die Dinge verstehen, die in Gottes Wort sind, dass wir Zusammenhänge verstehen und dass es in uns diesen Glauben bewirkt, daran zu glauben. Und Gottes Wort sagt, dass die Dinge, an die wir glauben, die werden wir eines Tages haben, dass sie in unserem Leben Realität werden. Dazu müssen wir es hören, wir müssen es glauben und dann kann die Sache in uns sozusagen sich manifestieren. Außerdem sagt Gottes Wort auch, dass wir ohne Glauben Gott nicht gefallen können. Also Glaube ist ein ganz wichtiger Bestandteil und der kommt aus Gottes Wort. Also lehren wir in den Hausgruppen Gottes Wort. Es ist zumindest ein wichtiger Bestandteil. Der fünfte Punkt ist das Abendmahl. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also sie brachen zu Hause das Brot, das bedeutet, dass sie in den Häusern das Abendmahl gefeiert haben. Das heißt nicht, dass man es in der Gemeinde nicht feiern darf. Es gibt auch Bibelstellen, die das belegen, dass das sozusagen auch zu diesen Versammlungen gefeiert wird. Aber wir feiern in den Hausgruppen das Abendmahl, wo wir uns das gegenseitig zusprechen, wo wir das rumgeben, wo wir uns damit ermutigen. Und wo wir auch den Rahmen haben, während diesem Abendmahl auch Dinge auszusprechen, wo wir zum Beispiel um Vergebung bitten. Gottes Wort sagt zum Beispiel, dass wir voreinander die Sünden bekennen sollen. Und das ist eine gute Möglichkeit, wenn es da Dinge gibt, wo ich sage, das möchte ich gerne ausräumen aus meinem Leben. Ich habe hier Dinge, die über längere Zeit nicht gut laufen und ich habe gemerkt, dass sich da was ändern muss. Und dann spreche ich das vor Leuten aus. Und es ist gut, wenn ich meine Geschwister an meiner Seite habe, die das bezeugen können, du hast es ausgesprochen, Jesus hat dir das vergeben. Und wenn der Feind dich anklagen will, ich bin Zeuge. Du hast es bekannt, Gott hat dir das vergeben, das ist weg. Und zum Beispiel in so einem Abend ist es zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, das Abendmahl zusammen zu feiern und zu sagen, ja, Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Jesus hat meine Sünde getilgt. Oder wenn wir um Heilung beten, wenn jemand krank ist, dann beten wir für ihn, wir salben ihn. Und auch das ist eine gute Möglichkeit, es auch mit dem Abendmahl zu verbinden. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten auch, wo wir das mit einsetzen, wie wir das Abendmahl feiern, in welchem Zusammenhang. Aber es gehört einfach mit in die Hausgruppengeschichte rein. Dass wenn wir uns treffen und zusammen sind, dass wir dann auch das Abendmahl feiern. Im nächsten Punkt wusste ich nicht so ganz genau, wie ich das nenne. Ich habe jetzt mal geschrieben, wir teilen uns mit. Gemeint ist damit, wir reden über die Dinge, die uns bewegen, die uns beschäftigen. Also es ist ein Trugschluss zu denken, wenn wir im Jups sind, da sind wir nur geistlich und da reden wir nur über geistliche Dinge und alles andere gehört da nicht dazu, sondern unser ganzes Leben ist ja sozusagen durchdrängt von dieser neuen Natur, die wir haben. Und da können wir keine Dinge ausklammern, die wir sagen, ja, das ist das Weltliche, das gehört hier nicht hin, sondern unser ganzes Leben spielt eine Rolle. Und wir teilen unser Leben mit unseren Geschwistern und deshalb reden wir auch über die Dinge, die unsere Familie betreffen. Wenn wir Probleme haben, unsere Kinder zu erziehen, wenn wir in finanziellen Problemen stecken, wenn wir auf Arbeit Probleme haben oder so. Das heißt, ich teile mich mit den Dingen, die mich beschäftigen, die mich bewegen, die zu meinem Leben gehören. Und ich sage da nicht, das lasse ich alles außen vor. Ich komme hierher und wir beten und singen und ich singe Loblieder. Und was ich sonst mache in den restlichen Zeiten, das ist nur meine Sache. Sondern wir teilen unser Leben miteinander, wir wissen voneinander. Und der Vorteil ist, dass wir uns dann auch helfen können. Wenn jemand Hilfe braucht in Dingen, wo der andere eine Möglichkeit hat, ihm zu helfen. Wenn wir das alles für uns behalten, wenn wir immer nur denken, das darf niemand wissen, das geht niemand was an, das ist nur meins. Dann kann mir auch keiner helfen. Also ich bin selber am Ende der Geschädigte. Und das ist schade. Und deshalb ist es gut, wenn wir über die Dinge reden, die uns bewegen, die uns beschäftigen. Hier gibt es auch viel Schönes zu erzählen. Gebetserhörungen, Sachen, die toll gelaufen sind, wie mein letzter Urlaub war. Natürlich interessiert es die anderen. Und da können wir uns gemeinsam drüber freuen. Und da lachen wir miteinander und gucken uns Urlaubsbilder an. Das ist schön, das ist toll. Und dann gibt es auch die Dinge, die mir schwerfallen, wo ich Hilfe brauche, wo wir füreinander beten, wo wir füreinander da sind, wo wir uns trösten, wo wir uns ermutigen, Oder wir weinen auch mal zusammen. Also das hat es auch schon gegeben, dass dann bei ein paar Leuten die Tränen halt gekullert sind bei Dingen, die erzählt wurden. Dann ist es eben so. Das macht uns ja aus als Leib, dass wir füreinander da sind, füreinander Verantwortung übernehmen. Dass wir uns kennen, dass wir uns lieben. Wenn in der Apostelgeschichte die Rede ist davon, dass die erste Gemeinde ein Herz und eine Seele war, was glaubt ihr, wie sowas wächst? Das wächst nur dann, wenn wir wirklich offen miteinander umgehen und wenn wir uns sagen, was los ist. Sonst wächst sowas nicht. Das kann man nicht auf Knopfdruck bestellen. Das kann man auch nicht irgendwie hineinsegnen oder was. Das, ne, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das ist etwas, das muss sich entwickeln, wenn wir die Dinge offenbaren, wenn wir damit offen umgehen. Nur so können wir zusammenwachsen als Leib. Mein letzter Punkt für heute ist praktische Hilfe. Also das geht natürlich auch über diesen Abend hinaus. Wenn jemand von uns Hilfe braucht, ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich nach Zwickau gezogen bin. Dieser Umzug, der war echt spektakulär. Ich denke da gerne dran zurück. Ich habe in Burkhardsdorf gewohnt und bin vor 4 Jahren nach Zwickau gezogen. Und die meisten, vor 4 Jahren, ja. Die meisten brauchen da einen großen Möbelwagen und eine Spedition und ja, viele Leute, die viel Geld kosten. Und ich erinnere mich, wir haben noch zusammen gefrühstückt und dann kamen 4, 5, 6 Autos, die standen alle vor der Tür. Und dann ging das los, 9:30 und 10:30 war die Wohnung leer und die Autos waren wieder weg. Die Leute im Haus, die haben den Mund nicht mehr zugekriegt, verstauen, was da losging. Das ist so wunderbar, wenn wir Geschwister haben, die sagen, okay, ich komme, ich bin da, ich bringe ein Auto mit, ich habe Zeit. Und ich bringe noch den mit und die bringe ich noch mit und ich habe Umzugskartons und da geht es los. Und dann ist an einem Tag das geschafft. Das ist so etwas Wunderbares, wenn ich das auf Arbeit erzähle. Also auch wenn meine Arbeitskollegen nicht gläubig sind, aber das wünschen die sich alle, dass sie sowas hätten. Das ist so ein wunderbarer Schatz. Oder wenn ich was brauche und der andere hat es und sagt, kann ich dir ausleihen, brauchst du dir nicht kaufen, kostet einen Haufen Geld, gibst mir es wieder, wenn du es nicht mehr brauchst oder so. Ich denke, dass das gut ist, dass wir die Dinge, die wir haben, nicht so betrachten, als wenn sie nur uns gehören. Ich glaube nicht, dass es unbedingt wichtig ist, so wie wir das auch lesen im Neuen Testament, dass wir das alles zusammenschmeißen an Geld, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das, was wir haben, nicht als unser einzigartigen Besitz betrachten, den wir mit niemandem teilen, sondern dass wir sagen, Gott hat mir die Dinge anvertraut, ich bin froh, dass ich die Dinge haben kann, aber ich stelle sie auch gerne meinen Geschwistern zur Verfügung, wenn die es brauchen. Ne? Und da reicht es dann auch wieder für jeden und für alle. Ich denke, wenn wir so mit unseren Gütern umgehen, dass sie uns Gott anvertraut hat und dass wir die Verantwortung darüber haben, was wir damit machen, ob wir die vergraben und verstecken und uns dran freuen oder ob wir die mitbringen und einsetzen und anderen dabei helfen, ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das macht Freude, auch anderen zu helfen und zu sehen, was da zurückkommt an Dankbarkeit und ja. Okay, das war jetzt mein 7. Punkt. Also ich möchte es nochmal ganz kurz so zusammenfassen, was mir wichtig war. Es war mir wichtig, nochmal zu erwähnen, was Jüngerschaft bedeutet und dass ohne Jüngerschaft sozusagen keine Nachfolge möglich ist, sondern dass Jüngerschaft wichtig ist und dass es ein zentraler Punkt ist, um Jesus nachzufolgen. Dann wollen wir nochmal wichtig zu erklären, wer ein Jünger ist. Also, dass diese Buße, diese Umkehr stattgefunden hat, die Wiedergeburt, die Wassertaufe, die Taufe in den Heiligen Geist und das Leben in verbindlichen Beziehungen. Und das ist das, was wir in den Hausgruppen sozusagen tun. Wir leben in verbindlichen Beziehungen. Und was an so einem Abend alles stattfinden kann, das waren so ein paar Dinge, wo ich für mich gedacht habe, das sind aus meiner Sicht so die Dinge, die sehr oft vorkommen. Aber das ist kein Gesetz und das ist auch nicht beendet irgendwie. Alles, was uns tangiert, betrifft irgendwie auch meine Geschwister, weil ich ja ein Teil davon bin. Und da gibt es noch viele andere Dinge, dass wir als Jungs zusammen wegfahren, eine Ausfahrt machen oder zusammen grillen oder könnt ihr euch alles Mögliche vorstellen. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass wir in verbindlichen Beziehungen miteinander leben und wenn wir uns treffen, dann geht es erstmal darum, Jesus zu ehren und ihn als das Haupt groß zu machen und unseren Blick auf ihn zu richten, um sozusagen uns zu befreien von den Dingen, die uns bedrücken und die uns runterziehen wollen und wo uns die Welt ein ganzes Stück gefangen hält, dass wir davon befreit werden und loskommen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir die Dinge, die wir in unserer persönlichen Zeit empfangen haben, austeilen, dass jeder etwas hat, dass jeder sich mit einbringt, dass wir in geistliche Gaben hineinwachsen, durch das Üben von diesen Geistesgaben und anderen Sachen, dass wir Lehre hören aus Gottes Wort und auch lernen, selber Lehre weiterzugeben, dass wir das Abendmahl gemeinsam feiern, dass wir auch unsere Probleme und schöne Sachen miteinander teilen und dass wir uns in praktischen Dingen helfen. Dass es also nicht nur beim Reden bleibt, sondern dass da auch Taten folgen, wenn jemand wirklich Hilfe braucht. Gut, dann würde ich das für heute Abend erstmal beenden.